So, dann bedanke ich mich schon mal ganz kurz für die Einleitung. Also das Thema ist der Wal im Windkanal, Docker-Container für Scientific Computing. Ja, ich hoffe, es haben sich keine Tierschützer wegen dem Titel hier verirrt. Also es kam kein Wal zu Schaden. Genau, ansonsten, ja, in Anbetracht der Uhrzeit geht jetzt nicht so wahnsinnig tief in die Materie rein. Aber ja, ich versuche ein bisschen bei Null anzufangen. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Holger Gantico. Ich bin, wie gesagt, kein Physiker, sondern ich habe an der Hochschule Furtwang damals allgemeine Informatik noch auf Diplom studiert. Wer die Hochschule Furtwang nicht kennt, das ist so die einzige Hochschule mit zwei Wintersemestern. Haben auch irgendwie, also schön auf 800 plus Meter im Schwarzwald gelegen und haben auch irgendwie ein Linux-Event und so weiter. Und ich bin dann so über Hiwi-Tätigkeiten in den Cluster-Computing-Bereich reingerutscht, eben in meinem Praktika beim Forschungszentrum Karlsruhe und dann beim jetzigen Brötchengeber gelandet und bin da seit, ja, fast 7 Jahren als inzwischen Senior Systems Engineer im CAI-Berechnungsumfeld unterwegs. Das heißt, ich darf mich mit Anwendern aus dem Ingenieurswesen, hauptsächlich Automobilbranche, auseinandersetzen und was die so Belange haben. Ja, ansonsten forsche ich nebenher momentan noch ein bisschen am Institut für Cloud Computing und IT-Sicherheit beim Herrn Christoph Reich, auch an der Hochschule Furtwang. Diverse Doktoranden, Masterstudenten, Bachelorstudenten beschäftigen sich da mit verteilten Systemen, IT-Sicherheit, Cloud Computing, Industrie 4.0, Internet of Things und dem ganzen Gedöns. Und mein Thema ist da so ein bisschen, wie man High-Performance-Computing mit, sagen wir mal, gewissen Sicherheitsanforderungen irgendwie mit gutem Gewissen in die Cloud packen kann. Genau, und so bin ich dann auch ein wenig in dieses Thema mit reingerutscht. Ja, mein Brötchengeber ist die Science and Computing AG in Tübingen und unser Fokus sind ja IT-Dienstleistungen und Software für technisch-wissenschaftliche Berechnungsumgebung. Wir machen im Prinzip alles, was mit komplexen, verteilten, heterogenen Umgebungen zu tun hat, also Betrieb solcher Umgebungen. Wie gesagt, ich bin irgendwie für einen kleinen Stuttgarter Automobilhersteller mehr oder weniger ausgeliehen. Da machen wir halt den Betrieb von Workstations, Compute-Cluster und dergleichen. Kühlungssysteme, alles, was da reinkommt, Datenmanagement, Visualisierung, Virtualisierung und auch ja, IT-Sicherheit, also Firewall-Betrieb, solche Themen. Und wir haben so ein bisschen den Ruf als Top-Anbieter von High-End-Services und Consulting für eben solche Infrastrukturen. Und die Kunden sind hauptsächlich aus dem Bereich Automotive. So lustig, ich war neulich auf der CeBIT, stand am Huawei-Stand und guckte so auf mein Namensschild. Ah, I know this company, you work for Automotive all over Germany. We know you. War sehr, sehr lustig. Man fühlte sich irgendwie, okay, man kennt uns. Ansonsten, falls momentan wer auf Stellensuche sein sollte, ich habe draußen schon ein bisschen was ausgelegt. Wir haben in Tübingen 2 Stellen ausgeschrieben, in Ingolstadt sind es 3, also IT-Security-Engineers, System-Engineers und so weiter. Und was vielleicht für die Leute von hier interessant ist, letztes Mal standen irgendwie 3 da und man habt hier auch was in der Gegend. Wir jetzt konkret nicht. Unsere Mutterfirma hat an der TU Dresden, betreibt da irgendwie diesen, irgend so ein Cluster da, sowas Kleineres. Und da ist wohl auch irgendwie eine Stelle in dem Bereich ausgeschrieben. Ja, genau. Kommen wir denn mal zum eigentlichen Thema. Zuerst möchte ich so die einzelnen Komponenten ein bisschen vorstellen, dann dazu übergehen, wie sich das denn miteinander verheiraten lässt. Im HPC ist ja Performance nicht so ganz uninteressant, deswegen geht es darum, wie gut das Ganze performt. Da gibt es irgendwie mehrere Benchmarks aus dem Bereich und dann noch, macht man noch das leidige Thema Docker und Security Fass ein wenig auf und danach sollte eigentlich noch durchaus Zeit für Fragen und Antworten sein. Ja, wie gesagt, bin Informatiker, wir fangen ganz gern bei Null an. Ich hatte letztes Jahr schon irgendwie was zu Linux und HPC hier erzählt, deswegen hier nur nochmal ganz kurz die Hauptzusammenfassung. High-Performance-Computing hat viele Namen, Technical Computing, Scientific Computing und so weiter. Und es gibt ein großes Problem. Eine Maschine, 2 Maschinen reichen nicht mehr und man muss einfach verteilt irgendwelche Probleme lösen. Und das Mittel zum Zweck ist einfach halt, wie man hier auch sieht, Hardware. Und dazu kommen dann Anforderungen in Infrastruktur und so weiter. Ist jetzt aber hier jetzt nicht weiter im Fokus. Ja, was macht man da so? Ein Mal habe ich leider nicht in den Windkanal reinbekommen, dafür ein Kollege, aber ein Pinguin. Und wenn man sich so umhört, was man in so einem HPC-Bereich irgendwie macht, dann hört man ganz häufig irgendwie so Wettervorhersage. Also numerische Simulation von Atmosphäre. Gut, ist ein Thema, aber ist jetzt nicht unbedingt so das Brot- und Buttergeschäft vom HPC. In dem CAE-Umfeld, wo ich unterwegs bin, da ist so sehr, sehr häufig eigentlich Computational Fluid Dynamics, also Strömungssimulation, sowas hier, finite Elemente-Methode, Mehrkörpersimulation und. Und wie gesagt, so die gemeinsame Anforderung ist, man braucht leistungsfähige Systeme. Genau, mal ganz kurz nochmal mit normaler Enterprise-IT verglichen. Im HPC-Umfeld habe ich jetzt nicht unbedingt das Problem, dass meine Systeme schlecht ausgelastet sind und ich mir Virtualisierung reinholen muss, um einfach die Auslastung der Systeme besser hinzukriegen. Ich bin optimalerweise bei Auslastung irgendwie knapp unter der 100%, dass die Queues nicht irgendwie ewig lang sind, bis ein Job anrechnen kann. Virtualisierung sehe ich da auch eher selten, weil ja, ich verschenke dann in der Regel doch ein wenig was und ich versuche auch nicht, möglichst viel, möglichst kompakt auf wenigen Systemen zusammenzukriegen und irgendwie das Zeug zu konsolidieren, sondern ich suche nach Möglichkeiten, meinen Code oder sonst irgendwie halt einfach ja, die Masse der Systeme irgendwie an der Stelle nutzen zu können. Und je mehr Systeme sind, umso wichtiger werden so Sachen wie irgendwie Latenzanforderungen von den Verbindungen. Ich hantiere in der Regel dann auch nicht eher mit Gigabit Ethernet, sondern in der Regel dann mit sowas wie InfiniBand in dem Bereich. Genau, wenn ich sowas aus der Cloud irgendwie hervorzaubern möchte, also Software as a Service, HPC Software as a Service ist eher so die Ausnahme. Wenn hat, dann bestenfalls irgendwie der Anbieter irgendwie eine Version von einer bestimmten Software, komme ich aber später noch ein bisschen dazu. Und man muss sich das halt auf Infrastructure as a Service Komponenten dann selbst zusammenbauen. Und ansonsten, ja, Dateisysteme parallel und verteilt. Wie gesagt, ich habe in der Regel eine etwas komplexere, größere Umgebung. Ich habe nur so ein Buzzword-Cloud mitgebracht, wenn wir eh schon bei Cloud sind. Also man sieht, viele der Sachen drehen sich halt einfach um irgendwie hohe Durchsätze, hohe Anforderungen und dergleichen. Dazu kommen dann also Sachen wie irgendwie parallele Dateisysteme. Bitte?
Resource Creator.
Ja, du solltest mal unsere Anwender kennenlernen. Insofern, dann gibt es noch diese Komponente Docker, hat vielleicht schon wer gehört. Machen wir mal eine ganz kurze Umfrage. Wer weiß denn, was Docker ist und hat vielleicht auch schon mal so ein bisschen mit rumexperimentiert? Gut. Ja, das ist okay. Es geht mir einfach nur so einen Überblick. Wer setzt denn Docker produktiv ein? Okay. Nee, wie gesagt, war einfach nur mal so ein großes, grobes Meinungsbild irgendwie an der Stelle und überzeugt oder mit ungutem Gefühl oder okay, ich sehe Einzelmeinungen. Gut, ansonsten ja, Docker ist momentan so das absolute Hype-Thema, es belebt die gefühltote Virtualisierung auf Betriebssystemebene neu, also kassiert viel Lob, viele begeisterte Anwender, aber auch berechtigte Runs an vielen Stellen. Momentan will letztendlich jeder irgendwie was mit Docker machen, selbst die klassischen Virtualisierungsplatzhirsche wie VMware und irgendwie Citrix mit dem Xen-Server haben irgendwie sich Docker noch mit auf die Fahne geschrieben, wollen da vor allem irgendwas mitmachen. Und Docker ist irgendwie so gefühlt das Must-Have-Feature. Auch ein Stück weit berechtigt. Wenn man sich mal anschaut, was denn die Homepage irgendwie dazu meint, also hier jetzt quasi so das Mission Statement irgendwie von der Docker-Webseite. Ziel ist es halt einfach, eine offene Plattform für verteilte Anwendungen bereitzustellen. Einerseits, um die zu bauen, sie auszuliefern und dann letztendlich auch zu betreiben. Einerseits auf einem lokalen Rechner, im Rechenzentrum oder irgendwo in der Cloud. Und es zeigt einfach so ein bisschen, dass es ja, darüber hinausgeht, einfach nur so eine Laufzeitumgebung, eine Runtime für Container anzubieten. Und dass man halt einfach weiterdenkt und so ein komplettes Ökosystem drumherum baut. Und dass es ja sowohl für Entwickler als auch Admins gedacht ist. Also ein relativ großes Versprechen. Ja, Docker, Docker, Docker. Schauen wir uns mal ganz, ganz, ganz kurz an so ein Docker 101. Was ist das jetzt eigentlich? Punkt 1, Docker ist eine Anwendung für Linux, um andere Anwendungen voneinander zu isolieren. Und das, ja, Mittel der Wahl ist einfach die Betriebssystemvirtualisierung. Das war einfach die Bereitstellung, den Transport und die Isolierung von genutzten Ressourcen. Dann gibt es noch so Ziele, wie dass Container A keinen Zugriff auf Container B bekommt. Und so die eingesetzten Kernel-Technologien, die drunter sind, sind halt die C-Groups und die Namespaces. Also auch jetzt nicht mehr die Bleeding Edge und komplett neue Technologien, gibt es alle schon eine Weile. Früher sind sie auf die LXC-Schnittstelle gegangen vom Kernel, inzwischen haben sie eine eigene Lib-Container. Dazu kommen dann so nette Features wie Overlay-Dateisysteme, dass ich irgendwie eine Registry habe, so eine Art App-Store an der Stelle, wo ich mir dann irgendwelche Images runterladen kann. Ob man das jetzt möchte, sei mal dahingestellt. Es geht darum, man kann es. Ganz kurz zur Terminologie. Docker hat ja eine Vielzahl von Komponenten. Gut, im Vergleich zu OpenStack oder sowas ist das eher Kindergeburtstag. Aber so die Kernkomponenten sind, ich habe meinen Docker-Host, das ist mein System, auf dem der Docker-Daemon läuft. Der Daemon ist sozusagen die Engine, um die Umgebung bereitzustellen. Und der Zugriff erfolgt über einen Docker-Client, ist in der Regel ein Command-Line-Interface, um mit dem Daemon zu arbeiten. Das waren mal so die Kernkomponenten. Ja, hätte ich auch noch aufblättern können. Wenn ich jetzt macOS und Windows im Einsatz habe, sieht das Ganze ein wenig anders aus. Ich habe keine native Locker-Unterstützung, zumindest bis jetzt. Und wenn man irgendwie ein macOS oder ein Windows vor sich hat, dann braucht man letztendlich halt einfach nur eine virtuelle Maschine, in der dann Docker läuft, um dann darüber hinaus dann Container starten zu können. Genau. Dann gibt es noch die Workflow-Komponenten. So die wichtigsten sind einerseits die Docker-Images. Das sind die Einheiten, die die Anwendung, die man ausliefern möchte, enthält. Und alles, was da an Komponenten wie Bibliotheken dazugehört. Docker-Container ist dann quasi das laufende Image, das, was ich starte, stoppe und so weiter. Und dann gibt es noch die Docker Registry, wie gesagt, ganz groben App Store für Docker Images. Gibt es einerseits irgendwie Public oder dann also den Docker Hub oder dann halt in Eigenregie sozusagen. Und dann gibt es noch die Docker Files. Also die Definition, die man braucht, wenn man sich selber so ein Image bauen möchte, ist relativ einfach, da irgendwie mal so ein bisschen an den Start zu kommen. Und was kann denn jetzt Docker für dich tun? Also normalerweise fangen die Leute jetzt irgendwie an zu erzählen, wie toll Docker ist, um Code zu shippen, wie es den Kampf zwischen Devs und Ops irgendwie löst und was weiß ich. So, also hier, das ist das Paket, nimm du mal und baller das mal auf die ganzen Systeme drauf. Okay, läuft nicht mehr. Vorhin bei mir lief es aber noch. Also einfach, um dieses Problem einfach ein Stück weit auch mit in den Griff zu bekommen. Bei mir ist es ein bisschen anders, ich muss mich Gott sei Dank nicht mit Entwicklern rumplagen, ich habe mit Kunden zu tun, teilweise auch nicht besser, sind relativ anspruchsvolle Kunden und die kommen dann mal so auf so nette Ideen. Ich habe hier diese RHEL 5, RHEL 6 Workstation oder sonst irgendwas, weil Unternehmensumfeld eher konservativ und ich stehe dann vor der Anforderung, ich möchte Abhängigkeiten isolieren. Weil Kunde auf die Idee gekommen ist, oh, hier gibt es eine neue Testversion von meiner super tollen CRE-Software, die möchte ich einsetzen und klingt im Prinzip trivial. Bei uns ist aber letztendlich das Problem, dass wir teilweise 1 bis 2 Dutzend unterschiedliche Versionsstände von einer Applikation da haben, die quasi historisch über die Jahre gewachsen ist, diese Liste. Und Hintergrund ist im Automotive-Bereich, ist einfach bei Projektstart. Selbst wenn das Projekt 10 Jahre lebt, sagt man, okay, wir machen das mit der Software in genau dem Versionsstand, dann ist das festgeschrieben, in Stein quasi gemeißelt und dann zieht man das halt mit dieser Version bis zum bitteren Ende durch und hat dann teilweise auch noch das Problem, dass man das hinterher quasi noch vorrätig halten muss, um irgendwie evaluiert zu können, wenn irgendwie Probleme waren. War das jetzt ein Berechnungsfehler? Ist das irgendwie beim Erzeugen irgendwie kaputt gegangen oder sonst irgendwie was? Insofern, das ist ein großes Thema bei uns. Und es tritt immer mal wieder auf, dass nach einem Betriebssystem-Update selbst bei einem RHEL oder irgendwas kann das vorkommen, irgendwelche ganz wichtigen Applikationen nicht mehr laufen. Und der Aufbau ohne Docker sieht so aus. Bisschen blödes Beispiel, gebe ich zu. Ich habe 2 Applikationen, die teilen sich irgendwelche Libraries, aber nicht alle. Ich fange jetzt hier in dem Beispiel an, die libc abzudaten. Dann kann es bei der einen oder anderen Applikation knallen und so weiter. Und ich habe sehr häufig halt irgendwelche Anforderungen, die zueinander im Konflikt stehen. Dazu halt einfach alte Anwendung auf neuem Betriebssystem. Fehlen irgendwelche Libraries, ich installiere mir dann Compatibility Libraries, klappt dann auch nicht immer unbedingt hundertprozentig. Oder halt einfach das andere Extrem, dass ich eine neue Anwendung auf dem alten Betriebssystem habe. Genau, oder so Sachen, der Entwickler sitzt irgendwie da und überlegt sich, ich mache das auf meiner Ubuntu-Maschine. Sollen die doch alle Ubuntu nutzen, wenn sie das irgendwie einsetzen möchte? Und man sitzt dann halt mit einem RHEL da und hier läuft dann nicht. Also blöde Geschichte aus dem eigenen Umfeld. Ich betreue dann auch irgendwie so ein Monte Carlo Clusterchen irgendwie und das wird dann halt mit ROX installiert. Das ist so eine CentOS-basierte Cluster-Distribution. Da fange ich halt nicht mal geschwind an, irgendwie die Nodes irgendwie neu zu installieren. Und wenn man dann auf die Applikation angewiesen ist, ist das dann teilweise ein wenig blöd. Ansonsten der Aufbau mit Docker. Ich habe alles in einer Einheit, die Anwendung und die Abhängigkeiten, was ich brauche, konfliktfrei isoliert. in Form von einer portablen Einheit. Und nein, ich möchte sowas nicht statisch kompilieren, um das zu erschlagen, weil teilweise schon so Pillepalle-Sachen wie irgendwelche Umgebungsvariablen kritisch sind. Also wir haben da selbst irgendwie zig Wrapper im Einsatz und irgendwie ein Produkt, was ich, oder Produktchen, was sich irgendwie CDTNG nennt, um das Ganze irgendwie entsprechend zu wrappern und so weiter und sicherzustellen, dass es klappt. Aber das ist die trivialere Version irgendwie zu nutzen. Ansonsten, wofür ich es persönlich großartig finde, ist für ein Workflow. Ich war auf der ISC Cloud, da hat man Docker-Workshop und da saßen dann Jungs, die irgendwie Genome-Sequencing machen, haben da mal so ein bisschen ihr Leid geklagt. Da läuft es einfach so, dass sie einfach komplexe Workflows haben, quasi so pipemäßig hintereinander gereiht. Das macht das, das macht das, das macht das und am Schluss habe ich dann halt irgendwie ein Ergebnis. Und arbeiten dann alle irgendwie zusammen über irgendwie Institutsgrenzen hinweg. Die einen sitzen an Ubuntu, die anderen sitzen an einem CentOS, whatever. Und man erspart sich dann halt, wenn man sowas containerisiert, einfach seitenlange Installationsanleitungen, wo genau beschrieben ist, welche Version von welcher App benötigt wird, um dieses Tool dann irgendwie zum Laufen zu bringen. Also der Kollege saß dann da und meinte, für diese Version habe ich genau diese Python-Version gebraucht, die war aber dann nicht in den Ubuntu Backports in Anführungszeichen drin. Habe ich mir dann selber kompiliert, danach lief dann aber mein anderes Zeug mit der Python-Version nicht mehr und im Prinzip, wie man es gemacht hat, war blöd. Die sind dann hergegangen, haben das dann auf Docker umgestellt und es läuft an der Stelle. Dazu kommt, ich habe in neueren Versionen die Option, dass so ähnlich zu so Git-Commit-Hashes ein Image eine eindeutige ID hat. Das heißt, ich weiß genau, welches Image das war, mit dem das läuft, mit dem eine Simulation oder irgendwas lief. Ich kann dann letztendlich irgendwie in N Jahren dieses Ding genau in diesem Setup noch irgendwie aus dem Schrank ziehen und nicht, es sind schon irgendwie 20 Betriebssystem-Updates drüber gelaufen und ich weiß nicht mehr genau, was das denn jetzt eigentlich genau ist. Also Fazit, um Workflows irgendwie zusammenzufassen, und auch eben an andere weiterzugeben, eine großartige Sache. Ja, bei uns mal so nicht so ganz typisches Beispiel, also nicht von der Grafik erschlagen lassen. Ich habe den nur rein, weil da so nochmal die ganzen Komponenten drin sind, dass ich ein Docker-Registry habe und dergleichen. Wir haben es irgendwie beim Kunden eingesetzt, um einen, was war das denn? Genau, der Use Case war, der Kunde wollte auf jeden Fall eine ganz bestimmte MATLAB-Version, hat dafür die noch eine Lizenz. Diese Lizenz lief aber nur auf einem betagten CentOS 5 oder irgendwas, weil eine Abhängigkeit im Vendor-Daemon für den Lizenzserver da war und so weiter. Und das Fazit war dann halt, okay, wir containerisieren das Ganze und es lief. Genau, dazu kommen noch so weitere Goodies, dass ich mir zum Beispiel irgendwie die Basis-Images teilen kann und das halt einfach die Schichten schick aufeinander schichten kann und so halt einfach quasi Basis-Arbeit von anderen schon irgendwie nehmen, quasi forken kann und da dann an der Stelle zum Beispiel weitermachen. Ja, viele sehen irgendwie Container als Virtualisierung 2.0, alles toller. Meiner Meinung nach eher falsch. Erstens, Betriebssystem-Virtualisierung ist ein relativ altes Konzept. Zweitens, es ist nicht immer alles besser. Aber gucken wir uns gerade mal ganz kurz einen Aufbau an. Also das ist so der typische Typ 1 Hypervisor. Ich habe meine Hardware, ich habe eine Virtualisierungsschicht. Ich habe mehrere VMs obendrauf. Das kann Windows sein, kann Linux sein, kann BSD sein, whatever. Und ich habe relativ viele Schichten, durch die ich durch muss, aber ich habe zwischen den VMs und dem Hypervisor ein sehr, sehr schmales Interface, über das halt die Kommunikation möglich ist. Das heißt, unter Sicherheitsaspekten ist das eher geschickt. Mit Containern sieht das Ganze so aus. Ich habe auch wieder meine Hardware, ich habe ein Betriebssystem drauf, aber ich habe jetzt hier halt eben noch den Docker-Daemon und so weiter und ich habe dann meine Container drauflaufen. Der große Unterschied hier an der Stelle ist, ich bin halt auf mein Betriebssystem festgelegt. Ich weiß, die meisten nutzen hier gerne Linux, mich eingeschlossen, auch wenn ich hier mit dem MacBook stehe. Aber ich habe halt hier einfach die Einschränkung, dass ich nicht obendrauf noch irgendwie ein Windows laufen lassen kann oder noch irgendwie ein Mac oder sonst irgendwas. Pillepalle, aber der Punkt ist einfach, die ganzen Container teilen sich halt einfach einen laufenden Kernel, dessen relativ breites Interface, was für Angriffe dann teilweise ein wenig geschickter ist, als wenn man an einen Hypervisor ran muss. Ja, und wenn ich sowas wie CaseSplice einsetzen kann, dass ich halt irgendwie rebootless Kernel-Updates machen kann, bin ich auch im Vorteil, wenn ich halt nur einen laufenden Kernel habe. Ansonsten sieht man, ja, es ist einfach ein relativ kleiner Stack. Ja, also fassen wir zusammen, Container sind keine magischen virtuellen Maschinen, sondern was anderes. So im Vergleich zu VMs, was ist anders? Also Docker ist im Prinzip dazu da, um Anwendungen vom zugrunde liegenden Betriebssystem zu isolieren, so wie quasi virtuelle Maschinen das Betriebssystem von der zugrunde liegenden Hardware isolieren. Und wenn ich jetzt irgendeine Applikation in einem Betriebssystem ausliefern möchte, ist zwangsweise mein Betriebssystem Part der Anwendung und so weiter. Und ich habe dann halt eine Fat Requirement an der Stelle. Und mit Containern ist das einfach einfacher. Genau, ansonsten, ja, Docker im Vergleich zu anderen Container Mechanismen, es bringt einfach Container an die breite Masse raus und einfach, es ist teilweise super einfach, irgendwelche Sachen an der Stelle auf die Beine zu stellen. Und ansonsten, ja, ich habe so Zeug wie irgendwie mein Docker-Hub und dergleichen und einfach ein komplettes Ökosystem drumherum, ein Toolset, um irgendwie da loslegen zu können. Ja, im HPC-Bereich. Wo drückt es denn da? Also wie gesagt, wir haben im Kundenumfeld sehr, sehr häufig das Problem, eine saubere Trennung von verschiedenen Versionsständen hinzubekommen. Stichwort Configuration Isolation, das müssen nicht unbedingt zwangsweise irgendwelche Library sein, können auch Umgebungsvariablen und der ganze Kladderadatsch sein. Und Docker macht an der Stelle einfach einen relativ guten Job, wenn es darum geht, einzelne Applikationen zu trennen. Wie gesagt, lässt sich relativ viel skripten, tut aber meistens alles irgendwie mal so ein bisschen weh. Ansonsten, ja, der Deployment-Prozess, wenn man hergeht und sagt, okay, ich möchte Docker als Alternative zu irgendwie klassischen Anwendungsinstallationen sehen, ich mache einen Docker-Pull statt einen YAML-Install oder was auch immer man irgendwie zum Rollout an der Stelle nutzt, der Overhead ist so gering, dass man da wirklich irgendwie drüber nachdenken kann, das zu machen. Im HPC-Bereich, speziell wenn ich irgendwie einen Cluster in Betrieb nehme, ich muss nicht unbedingt vorher mir schon komplett überlegen, wofür der Cluster sein muss. Ich installiere einfach das Betriebssystem, ich packe irgendwie noch die Docker-Engine quasi drauf und ziehe dann den Rest quasi dann halt direkt über Docker nach. Also macht man heutzutage noch nicht, aber könnte man drüber nachdenken. Tipp irgendwo in den Untiefen des Netz diese Grafik irgendwie mal gefunden. Und so im Vergleich zu Configuration-Tools und so weiter, habe ich halt einfach das Problem oder den Vorteil mit Containern, dass es einfach, ein Stück weit weniger, wesentlich portabler ist und so weiter, auch wenn der Overhead vielleicht ein minimal größer ist, aber im Vergleich zu virtuellen Maschinen habe ich halt einfach wesentlich weniger Overhead. Ansonsten, in unserem Kundenumfeld ist es immer so, dass Cluster irgendwie für einen Use Case gekauft werden und mal so langsam auf die Idee kommt, heterogene Cluster zu homogenisieren. Also der Punkt ist einfach, Budget wird quasi teamweise verteilt, jeder kauft sich sozusagen seine Hardware. Wir rechnen dann eine Applikation drauf und man kommt dann nicht unbedingt auf die Idee, dass man das irgendwie teilen möchte. Trotzdem sitzen aber die Anwender immer mal wieder da und sagen, also das Team da drüben, das müsste doch eigentlich noch ressourcenfrei haben, wir könnten jetzt gerade was brauchen. Kann man da nicht mal geschwind irgendwie die ganze Software drauf pumpen? Nein, kann man an der Stelle nicht. Einfach weil es mehrere Stellen gibt, an denen man sich ins Knie schießen kann. Und irgendwie für ein Wochenende eine komplette Neuinstallation vom Cluster will man eigentlich auch nicht unbedingt mal geschwind irgendwie so machen. Und wenn man Docker für sowas irgendwie hernehmen, kann ich im Prinzip mein passendes Image für diesen Compute-Job zum Starten vom Job irgendwie hernehmen. Integration in manche Queuing-Systeme gibt, sage später noch ein bisschen was dazu, ist aber auch eher so, reden wir mal nochmal im Jahr zwei oder sowas drüber. Ansonsten Umgebung weitergeben, das hatte ich ja schon bei den Workflows, dass es halt einfach schick ist, um zum Beispiel irgendwie Fremdarbeitskräften oder sonst irgendwas eine Arbeitsumgebung darüber zur Verfügung zu stellen. Oder auch so das Thema, ich möchte mit einem Softwarewender irgendwie das Softwareproblem debuggen. Man steht teilweise halt einfach da, Softwarewender sagt, in meiner Testumgebung läuft's, aber du hast ja CentOS statt RHEL. Das kann ja nicht gehen. Und so habe ich halt auch ein Mittel irgendwie an der Hand, mit dem ich das irgendwie mehr oder weniger gut erschlagen bekomme. Also man könnte sich einfach überlegen, ob dann der Softwareanwender für, sagen wir mal, empfindliche Applikationen sowas nicht irgendwie als ein Docker-Image ausliefert. Ansonsten der Bezug von weiteren Ressourcen, das hatte ich hier gerade eben schon bei den heterogenen Clustern. Man möchte ja vielleicht mal woanders rechnen. Heutzutage macht man sowas dann häufig in der Cloud. Problem im HPC-Umfeld ist, dass die Performance bei den Anbietern, ich sag mal von der Stange, oft nicht so gut ist wie das, was man eigentlich gerne hätte. Was nicht heißen soll, dass die Performance schlecht ist, aber der Kunde ist einfach von seinem privaten Rechenzentrum verwöhnt und von der dicken Hardware, die er dastehen hat, und ist dann teilweise halt auch nicht gewillt, irgendwie die größte Instanz zu nehmen, sondern halt einfach irgendwas zu nehmen. Und dazu kommen so Faktoren, dass halt einfach die Systeme aus Cloud-Provider-Sicht möglichst optimal ausgelastet werden, und das beißt sich halt einfach irgendwie so mit einem ressourcenkritischen HPC-Bereich. Was man teilweise dann eher wollen würde, ist, dass man an Bare-Metal-Provider herantritt. Gibt es auch ein paar, die wirklich dann Blech zur Verfügung stellen, die sagen dann aber, ja, können wir anbieten, hier hast du unsere 5 Applikationen, such dir eine aus. Das beißt sich wiederum mit dem Aspekt, dass wir teilweise halt irgendwie Dutzend Versionen von einer Applikation im Einsatz haben. Wenn er dann eine zusätzliche Applikation oder Version zur Verfügung stellt, geht das dann halt einfach eine gewisse Weile und lässt er sich auch entsprechend gut bezahlen. Und da könnte man aus Provider-Sicht drüber nachdenken, wenn man schon Bare-Metal-HPC anbietet, ob man sowas dann nicht containerisiert anbieten möchte. Ja, kommen wir mal zum wesentlichen Punkt für HPC. Warum nicht klassische Virtualisierung? Also der Großteil, von dem ich erzählt habe, lässt sich im Prinzip technisch gesehen alles mit virtuellen Maschinen erschlagen. Auch wenn manche Workflow-Geschichten und so weiter mit einem Container wesentlich einfacher sind als mit einer virtuellen Maschine. Aber Docker bietet einfach einen deutlich geringeren Overhead. Einerseits zur Laufzeit, andererseits beim Hochfahren vom Container. Also ja, wenn man mal hergeht, eine virtuelle Maschine hochfährt, selbst von SSDs, das dauert halt einfach mal. Das ist nicht so. Ein Container hingegen ist wirklich so. Also ich bin da irgendwie im Bereich von unter einer Sekunde, deutlich unter einer Sekunde, bis ich irgendwie loslegen kann. Das Hochfahren von einer virtuellen Maschine ist halt einfach mit einer gewissen Rüstzeit verbunden. Wenn ich einen Compute-Job habe, der 2 Wochen läuft, ist mir das jetzt egal, ob die virtuelle Maschine 2 Minuten braucht. Wenn ich aber einen Compute-Job habe, der einfach nur geschwind irgendwie was anrechnet, um zu gucken, ob man sich quasi in die richtige Richtung bewegt oder dergleichen, dann möchte ich irgendwas haben, was irgendwie schnell läuft. Genau, und hier bietet halt Docker einfach eine Technologie, eine Lösung, die das Ganze zumindest erträglich macht. Ansonsten, dass Docker gut performt, hatte ich ja schon erzählt. Ich habe mal noch 2 Benchmarks mitgebracht. Das eine ist der IBM Research Report, der Docker in ziemlich vielen Lebenslagen gegen KVM und Bare Metal antreten hat lassen. Also wer ihn noch nicht kennt, einfach mal irgendwie nach IBM Docker Paper suchen. Ich glaube, diese URL abtippen macht nicht wirklich Spaß. Ganz kurz zum Aufbau. Wie gesagt, sie sind hergegangen, IBM Hardware draufgeschmissen und Bare Metal eingesetzt, KVM eingesetzt, Docker eingesetzt. Und so als Test hatten sie unter anderem Linpack. Das ist das, was in der Top 500 irgendwie genutzt wird, um quasi die Platzierung zu berechnen. Dazu kommen irgendwelche Benchmarks, um Speicherdurchsatz zu messen, Zugriffszeiten und dergleichen, Netzwerkdurchsatz und dergleichen und dann auch so eher so praktische Sachen wie meine MySQL-Datenbank. Und ihr Fazit, ich glaube, wir gingen direkt an die Zusammenfassung. Ihr Fazit war die Performance Docker versus KVM. Docker ist in allen Kategorien mindestens gleich, in der Regel meistens aber besser als KVM. Ist jetzt nicht sonderlich überraschend, wenn man sich den internen Aufbau quasi anschaut. Ich habe keine Hypervisor-basierte Virtualisierungsschicht. Ich muss einfach durch weniger Schichten quasi durch. Aber nochmal so zusammengefasst. Andererseits wird aber auch die KVM-Performance auf modernerer Hardware immer besser. Habe ich schon am eigenen Leibe erfahren dürfen. Und Docker versus Bare Metal, da gibt es an der Stelle kaum Verluste. Allerdings sollte man so Faktoren wie NAT oder die Wahl vom Storage-Backend berücksichtigen. Also da ist nicht alles gleich gut. Und hier muss man an der Stelle einfach abwägen, ob der geringe Verlust an Performance nicht die Vorteile von Deployment und Tarifterra einfach aufwiegt. Das Interessante war letztendlich hier Ausblick. Sie haben sich ein wenig gesorgt, oder das Fazit war, dass Virtualisierung so die letzten Jahre, also Hypervisor-basierte Virtualisierung, immer schneller geworden ist. Also da selbst da noch ein bisschen Luft sehen. Und ja, bei Docker gehen sie eigentlich fast eher davon aus, dass es langsamer wird, einfach weil man zusätzliche Sicherheitsnetze quasi einzieht. Und das war so ihr Hauptfazit. Ansonsten, was wir noch gemacht haben, war irgendwie so ein Mini-Research-Paper. Da auch nochmal danke an den Kollegen Sebastian Klingberg fürs Durchmessen. Und die Tests waren wesentlich weniger umfangreich. Also es stand hier einfach nur so der Performance-Verlust in einer echten CAI-Anwendung im Vergleich zu Bare Metal im Vordergrund. Und ja, also es kam irgendwie nicht mehr so ganz aktuelle AMD-Server zum Einsatz, auf denen liefen CentOS 7, Abacus-Berechnung, also finite Elemente-Methode und so ein Demo-Job. Und wir hatten einmal mit einem lokalen Storage und einmal mit InfiniBand, Laster-Dateisystem als Storage-Backend getestet. Und so das Ergebnis war, ich glaube, den ganzen Kram überspringen wir. Was wesentlich ist, ist das hier. Also der Overhead mit lokalen Disks war irgendwie im 2%-Bereich und wenn man auf den Laster gegangen ist, war man in 1%. Das ist wirklich eine Größenordnung, da kann man drüber nachdenken, ob man sowas nicht einsetzen möchte. Ansonsten, ja, machen wir das fast doch noch auf, Docker und Security, da im HPC relativ häufig mit sensiblen Daten hantiert wird, sollte man da eigentlich ein besonderes Augenmerk drauf legen, gerade wenn es einfach eine Multitenant-Umgebung ist und man nicht allen, die da irgendwie Zugriff drauf haben, vertraut. Fangen wir mal kurz mit ein paar Zitaten an. Die sind ein Vortrag von Ian Jackson von der FOSTEM 2015 entnommen. Hat ein bisschen den irritierenden Vortragstitel Surviving the Zombie Apocalypse. Ich war da eigentlich nur zufällig drin, aber es war der beste Talk auf der FOSTEM letztes Jahr, was ich gesehen hatte. Und von den Welsh gibt es dieses Fazit eben, dass sehr viele Leute halt einfach Container als Virtualisierung 2.0 sehen, was alles rosa ist, alles toll ist und so weiter und dass halt einfach vom Security-Standpunkt Container eher schwächer sind. Jerome Patterzone, also irgendwie der Docker-Chefentwickler oder zumindest einer davon, muss das auch irgendwie zugeben, aber meint, wir arbeiten dran, also ne, gibt uns Zeit. Theo de Rath, ja, ist ja eher für kontroverse Meinungen teilweise oder zumindest deutliche Ansichten bekannt. Ja, also sein Statement an der Stelle ist, also man ist irgendwie ja, ein wenig fehlgeleitet in der Meinung, wenn man denkt, dass Leute, die irgendwie kein sicheres Betriebssystem herbringen, auf einmal irgendwie so schnipp, irgendwie eine Virtualisierungsschicht herzaubern, die inhärent sicher ist. Also das richtet sich weder gegen Docker noch irgendwie, sondern einfach meiner Meinung nach ein Stück weit an ja, Software an sich. Also wer, weiß ich nicht, wer Software ohne Fehler, der werfe den ersten Stein und so. Ich bin mal an der Stelle gespannt, wie es denn OpenBSD ist, jetzt auch gerade irgendwie an der Virtualisierungsschicht irgendwie am Arbeiten. Oder wollten sie zumindest mal mit anfangen, ob er das Zitat dann auch an sich anwendet. Also Fazit ist an der Stelle, Software hat Sicherheitslücken, Software hat Bugs, das muss einem ja, einfach bewusst sein und die Frage ist nur, wie man letztendlich mit umgehen kann. Ian Jackson hatte dann einfach mal so ein bisschen Erbsenzählen gemacht, also ich soll vielleicht noch dazu sagen, der Herr arbeitet bei Citrix Xenserver und so, ne? Vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber so das Fazit war an der Stelle, also er ist einfach hergegangen, hat CVEs gezählt und hat geschaut, wie groß ist die Chance, dass ich irgendwie meine Rechte aus meinem Gast, aus meinem Container sonst irgendwas ausweiten kann, dass ich den Host in die Knie zwinge oder dass ich irgendwie Informationen über den Host bekomme, die ich eigentlich nicht bekommen sollte. Das waren so sein Grobfazit ist letztendlich, wenn man es wirklich sicher haben will, sollte man Xen paravirtualisiert einsetzen. Da ist das Risiko an der Stelle einfach am geringsten. Ja, KVM, QEMU ist ein Ticken schlechter. Und dann kommen irgendwann hier mal so die Container. So, der große Unterschied ist darin, wer ja, Container wirklich so als Drop-in-Replacement für virtuelle Maschinen nutzt, ist hier, General Container. Der wird relativ unglücklich. Das ist nicht das, was man haben möchte. Was man haben möchte, ist letztendlich App-Container. Also sprich, ich habe einen Container, da pumpe ich irgendwelche Input-Daten rein, es rechnet im Hintergrund irgendwie was, am Schluss kommt irgendwas raus oder das macht irgendwie eine Aufgabe. Es meldet sich keiner interaktiv an, testet da irgendwie was rum und guckt mal, ob wir das Ding kaputt kriegen. Und schwuppdiwupps sind wir irgendwie im Bereich von KVM, QEMU. Und ich würde mal sagen, da ist der Marktanteil oder Leute, die das einsetzen und trotzdem gut schlafen, eher groß. insofern, ja, Fazit an der Stelle ist, wer die Möglichkeit hat, seine Container so einzusetzen, dass da keiner sich dran anmelden kann und so weiter und halt einfach stur eine Aufgabe machen, es klingt so ein bisschen nach HPC-Use-Case, der kann da halbwegs beruhigt in der Stelle mit schlafen. Also meiner Meinung nach so, das größte Problem sind so gewisse Frustbringer, die durch Fehlbedienung und Missverständnisse von Docker entstehen. Gibt es einen schönen Blogpost von der Jess Frizzell, also coole Dame, die erzählt da so, also arbeitet bei Docker, erzählt da so, was sie da so treibt und spielt da ganz fleißig bei rum. Und sie hat gemeint, sie macht jetzt mal Desktop-Sandboxing. Also sie hat es, glaube ich, irgendwo auf der Seite wirklich so genannt. Hat dann angefangen, okay, ich habe Matt. Ich möchte mein Matt irgendwie im Container laufen haben. Okay, ich brauche ja meine Matt-RC. Okay, gebe ich die Matt-RC-Rin. Hey, läuft. Nächsten Schritt wollte sie dann irgendwie Spotify containerisieren. Ist ja aufgefallen, so Musik hören macht eigentlich nur Spaß, wenn ich Zugriff auf meine Audio-Devices habe. Super, geben wir Audio-Devices rein. Und so final meinte sie dann, sie wäre mindblown gewesen, als sie gesehen hat, sie kann das machen. Die Parte D im Container laufen lassen und dann die Platte partitionieren. Na klar kann man das. Sie gibt hier DevSDR rein. Dann kann man auch im Container die Parte D machen. Also ich war auch mindblown, als ich gesehen habe, dass man auf die Idee kommt, sowas zu machen und das dann am Schluss noch irgendwie Desktop-Sandboxing zu nennen oder zumindest im Kontext, ist gefährlich. Also was schön hinterher war, es gab relativ viel Diskussion dazu. Überspringen das mal so ein bisschen. Also Punkt 1, man hat ja abgeraten, generell irgendwas mit Container und X11 zu machen, weil ist böse. Und wenn sie dann schon anfängt, irgendwie DevSDA in den Container reinzugehen, kann sie doch auch mal das ausprobieren. Docker run-v, ich gebe meine Slash auf dem Host-System rein, mounte das quasi unter TMP in meinem Gast und mache dann mal einen rekursiven RM und in TMP und auf einmal, ne? Desktop-Gesandbox des Aufräumen des Host-Dateisystems. ist nicht das, was man möchte. Also der Punkt ist einfach der, aktuell genügt es, wenn ein User einfach Mitglied der Docker-Gruppe ist, um so Blödsinn an der Stelle machen zu können. Docker-Container werden einfach unter der UID von Root gestartet, was entsprechend weitreichende Rechte ermöglicht. Es ist größtenteils auch schlicht und ergreifend notwendig und wenn man dann die Möglichkeit hat, entsprechende Pfade in die Container reinzugreifen, also wirklich Zugriff auf das Command-Line-Interface hat, dann kann man so Blödsinn an der Stelle machen. Denkt man mal noch so ein bisschen weiter, verteilte Umgebung, ich habe NFS, ich kann mich in meinem Container anmelden, ich kann irgendwie zusätzlich User anlegen, ich kann mal gucken, was denn so andere in NFS-Shares haben, wo ich vielleicht nicht reingucken sollte. Also sollte man an der Stelle im Hintergrund behalten, NFS v4 verspricht da so ein bisschen Besserung, aber gucken wir mal ganz kurz noch, wie sich denn das Ganze irgendwie so ein bisschen zähmen lässt. Also die meisten Probleme lassen sich halbwegs organisatorisch in den Griff bekommen. Gut, führt dann zu Funktionsbeschränkungen, beispielsweise, dass ich halt kein gparted mehr im Container machen kann. Aber hier mal so ein paar grobe Beispiele, Denkanstöße, was man im HPC-Bereich zumindest sonst machen könnte. Punkt 1, man möchte irgendwann mal einen feingranularen Zugriff. Wie gesagt, Mitglied der Docker-Gruppe, uncool, möchte man eigentlich nicht haben. Von SE Linux verspricht man sich auch noch irgendwie Verbesserungen. Einfach um letztendlich mal dahin zu kommen, dass nicht jeder User auf jedes Device, jeden Pfad irgendwie zugreifen kann. Und bei uns ist momentan letztendlich die Handhabe, dass Docker Permissions so das gleiche Berechtigungsformular erfordern, als wenn man lokalen Root-Zugriff haben möchte. Man arbeitet momentan dran, Container mit niedrigen Berechtigungen zu starten und so weiter, einfach um die Auswirkungen einzuschränken. Insofern, was man vermutlich am ehesten einsetzen möchte, ist halt irgendwelche Wrapper, quasi irgendwie ein Sudo-Skript, was halt einfach sicherstellt, dass ein bestimmter User nur einen bestimmten Container mit bestimmten Optionen aufrufen kann und so weiter. Oder nur ein bisschen cloudiger gedacht, irgendwelche Self-Service-Portale, über die halt einfach ein User wohl definierte Container starten kann und mit entsprechend gepassten Optionen. Oder man baut sich irgendwie einen Proxy zwischen dem Docker-Daemon und das Command-Line-Interface über die REST-API und guckt dann mal, was denn da so gemacht wird und greift dann halt entsprechend ein. Und letztendlich, wenn man sowas in der Multi-Tenant-Umgebung haben möchte, wird man um so einen Schritt nicht umherkommen. Ansonsten, ja, größte Möglichkeit halt eben, dem User den Zugriff entziehen und halt mit Application-Containern statt System-Containern arbeiten. Soweit wie es möglich ist, einfach um das Risiko irgendwie zu, ja, einzudämmen. Insofern sollte man auch noch irgendwie drüber nachdenken, Image Security. Also da gab es mal phasenweise irgendwie einen Bug. Was ich momentan eher so als größeres Risiko sehe, ist das Konzept von Docker Hub an sich. Ich lade mir irgendwelche Images runter, die dann letztendlich mehr oder weniger mit Root-Rechten auf meinem System laufen. Ich weiß nicht 100% was dann da drin läuft. Ja, ansonsten sollte man zumindest im Hinterkopf behaben und vielleicht auch nicht unbedingt jetzt für produktiv auf Docker Hub zugreifen. Ansonsten, ja, was sonst noch geschah? Docker ist im Fluss, sagen wir es mal so. All zwei Wochen gibt es irgendwie was, ja, man muss es doch positiv formulieren. Genau, was ist denn so in den letzten Versionen noch passiert? Es gibt inzwischen Security-Scanner, mit denen man auf Schwachstellen in einzelnen Nähern prüfen kann. Tut bitter Not, es gibt wohl eine Statistik, ich habe gerade die genaue Prozentzahl nicht mehr im Kopf, aber dass ein sehr großer Anteil an irgendwelchen Images, die im Docker Hub irgendwie zu finden sind, auf so inzwischen schon klassische Schwachstellen wie irgendwie Pudel anfällig sind und so weiter. Gut, ist jetzt für HP10 jetzt nicht unbedingt das Thema, irgendwie, was weiß ich, einen Webserver mit einem schwachen SSL irgendwie einzusetzen, containerisiert, aber möchte man dann vielleicht dann auch haben. Ansonsten gibt es noch von, ich glaube, VMware hatte da sogar seine Finger mit ins Spiel, den Docker Security Benchmark. Der klappert dann hauptsächlich irgendwie den Host ab und guckt, ob das als sicher anzusehen ist. Ansonsten in Docker 1.1.0 kam noch irgendwie Support für SecCom-Profile rein, also Secure Computing Mode. Das ist eine Funktion vom Linux-Kernel, der Systemaufrufe filtert und ja, dann wirklich so mehr oder weniger das Einrichten von einer Sandbox erlaubt. Also Standardprofil ist wohl, ich habe eine Whitelist an Calls, die ich irgendwie zulasse und der Rest ist geblockt. Sollte man sich aber auch irgendwie sicher sein, was man da tut an der Stelle, sonst funktioniert relativ viel vermutlich nicht mehr. Ansonsten momentan in Bewegung ist die User Namespaces für feingranulare Sicherheitspolicy, mehrere Namensräume auf einem Host. Ist nicht unbedingt alles schon so, wie man es irgendwie haben möchte, aber man bewegt sich in die Richtung. Ja, kommen wir mal zusammen zur Zusammenfassung. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als eine Wahlwerbung hier verstehen. Was ich cool finde, Docker bietet im HPC-Bereich sehr viele Möglichkeiten, die einfach ja, alte Probleme mehr oder weniger erschlagen. Das einfache Deployment von Anwendungen und Abhängigkeiten tut an sehr vielen Stellen Not. Ja, Legacy Code findet man letztendlich überall und den auf dem aktuellen Betriebssystem zum Laufen zu kriegen, ist teilweise einfach notwendig, aber echt mit Schmerzen verbunden. Isolation von Konfigurationen finde ich ein spannendes Thema. Möglichkeit, dass ich irgendwie Workflows oder halt einfach so, was ich gebaut habe, weitergebe, finde ich gut. Und die Möglichkeit zu einer gestiegenen Dynamik beim Betrieb von Clustern. Und dazu kommt der nicht unwesentliche Aspekt, dass ich von der Performance her relativ nah wirklich am Blech an der Hardware bin. Und man darüber nachdenken kann, ob man sowas nicht im HPC-Bereich einsetzen will. Das erkauft man sich leider mit einem relativ hohen organisatorischen Aufwand. Wenn man wirklich, wirklich, wirklich alle Sicherheitsrisiken berücksichtigen muss, es mag durchaus Anwendungen geben oder ja, Umgebungen geben, wo man sagt, okay, meinen Usern vertraue ich, die bei mir HPC machen und Zugriff auf die Systeme haben, da muss man dann halt einfach schauen, wie weit man das Spiel letztendlich treibt. Ansonsten ja, State of the Union, wie sieht das mit sowas wie Queuing-Systemen, MPI aus? Also wirklich noch ein bisschen in die HPC-Ecke nochmal. Beim Queuing-System LSF gibt es eine Integration in Docker. Die ist eher so, naja, man hat mal was gemacht. Also sprich, ich kann ja einzelne Container mit starten und man baut im Prinzip einfach, haben sie einen Mechanismus eingebaut, was irgendwie einen Docker-Run-Aufruf irgendwie kapselt. Und letztendlich kann ich das Ganze auf einem Host starten. Gut, kann reichen. Also klassischerweise sind halt einfach HPC-Anwendungen oder sehr, sehr häufig zumindest sind halt einfach über mehrere Systeme verteilt. Was wir hatten neulich, war eine sehr, sehr gute Bachelor-Thesis. Bei uns laufen, die Docker in so eine klassische HPC-Umgebung integriert hat, sprich ich habe InfiniBand, ich habe sowas wie Laster, ich habe ein Queuing-System. Als Anwendung war eine CFD-Applikation namens OpenFoam. Und so das Ergebnis war im Prinzip die voll funktionsfähige Integration von verteilt rechnenden OpenFoam-Container in OpenLava, also dieses freie LSF im Prinzip. So Mechanismen wie zur Orchestrierung wie irgendwie Swarm oder Kubernetes kamen hier nicht zum Einsatz, sondern man hat ja, sich mit dem Queuing-System und so ein bisschen Magie beholfen. Ansonsten das Queuing-System war wie gesagt OpenLava und zur Konfigurationsablage und dergleichen hat man etcd eingesetzt. Dazu kam dann noch Software-Defined Networks und der ganze Kram, was zwangsläufig in dem Thema mit reinkommt. Also ich würde das eher so als Proof-of-Concept-Umsetzung beschreiben. Ich würde das jetzt nicht unbedingt einem Kunden irgendwie aufschwatzen wollen, zumindest wenn er nicht einfach irgendwie sagt, okay, es ist eine vergleichsweise neue Technik, wir wollen davon mit dabei sein und oder alternativ, ich habe genau den Use Case, den ich an der Stelle erschlagen möchte. Genau, weil es ist einfach ein großes Stück Integrationsaufwand. Ja, aktuell ist einfach der starke Trend, alles irgendwie in Container zu packen. Ob das Ganze Sinn macht und wie lange das drin bleibt und ob es am Schluss dann wirklich ankommt, muss man einfach mal gucken. Und hier nochmal so die Executive Summary. Nee, es ist keine Virtualisierung 2.0. Es hat eine deutlich bessere Performance im HPC-Bereich als klassische Hypervisor-basierte Virtualisierung. Und ja, Sicherheit sollte zumindest gewährleistet sein. In dem Sinn, ich bin durch, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bevor Fragen sind, noch mal ganz kurz der Hinweis, in Tübingen gibt es dieses Jahr wieder einen zweiten Tübix. Ja, so eine relativ kleine, familiäre, kuschelige Veranstaltung mit 300-400 Besuchern. Der werte Herr war schon mal da. Er nickt zustimmend und ja, das Datum ist der 11.06., also wenn man mal im Schwabenländle begrüßen darf. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen im Namen der Olga, auch Besucher von hier irgendwie mal da zu haben. Und der Call for Presentations ist aktuell offen. Und ansonsten, ja, bin ich jetzt noch hier für Fragen und Antworten. Gleich zumindest.
Ganz herzlichen Dank an Holger für den spannenden Vortrag. Fragen?
Ich höre dich. Ich kann auch die Frage dann nochmal wiederholen für die Aufnahme.
Und zwar, ich habe das Problem, wenn ich im HPC-Bereich unterwegs bin, habe ich ja durchaus auch so Sachen wie die zugrunde liegenden LLPX, die ja durchaus sehr stark auf meine Hardware getuned werden. Stichwort Atlas. Das kriege ich ja, bekomme ich das irgendwie durch die Docker und durch?
Sagen wir es mal so, das ist nicht unser Use Case. Bei uns HPC wird auf ja, schränkeweise irgendwie Standard-Hardware genommen. Irgendwelche Xeon-Systeme, du hast irgendwie Platten drin, du hast irgendwie noch ein... also die Frage war, ob man Spezial-Hardware in dieser Umgebung nutzen kann. Im Prinzip, wenn du ein Device hast, was du reingeben kannst, siehe dieses DevSTA-Beispiel von vorhin, dann kriegst du das bestimmt irgendwie hin. Erfahrungswerte habe ich an der Front aber keine.
CUDA in Docker?
Ja, CUDA in Docker geht, InfiniBand in Docker geht und also im Prinzip ist das keine Magie. Und solange du halt irgendwie ein Device hast, was du unter Linux ansprechen kannst, ja. Mach es. Gib's rein und dann ist es da. Also wir können gerne später auch nochmal irgendwie vertieft nochmal quatschen. Ja? Mit was? Ah, ja, ja, ja. Die Frage war, ob Docker mit SRIOV zusammenarbeitet.
What?
SRIOV ist diese zusätzliche Virtualisierungsgeschichte in den CPUs.
Nein.
Nicht? Ah, okay. Dankeschön. Gute Frage. Eben, also das geht auf jeden Fall.
Mal so eine Managementfrage, wie managt ihr da die ganzen Docker-Container? Ich meine, wenn ihr da schränkeweise Rex und mit auf Blech und Docker-Container, ja. Ihr werdet ja nun nicht auf jeden Host selber rufspringen und dort irgendwelche Docker-Container hochfahren.
Wir haben, also zum generell zum Verteilen von Applikationen haben wir System-Management-Werkzeuge, also vom Konzept her ähnlich wie Puppet, Ansible oder sonst was, bloß ich sag mal historisch gewachsen, also wir kommen aus einer Unix-Ecke, wo du halt die Anforderung hast, dass du irgendwie 5 bis 10 Unix-Architekturen irgendwie mal hattest und wenn wir das wirklich beim Kunden produktiv einsetzen würden, dann würden wir das halt über diese Mechanismen irgendwie draufpumpen.
Wie würdet ihr die starten? Also mit Puppet?
Achso, Du meinst quasi, wie für einen Compute-Job irgendwie die Container gestartet werden und dann zusammenfinden, also du hast da halt irgendwelche Mechanismen wie Consul oder ein etcd, wo sie sich halt irgendwie die Konfiguration abholen können und also der ist jetzt an dem Job beteiligt, der ist an dem Job beteiligt und der Thesis-Student hat einfach quasi beim Job-Submit hat er da hinten raus dann irgendwie so die Konfiguration generiert, die wurde im etcd abgelegt und wenn dann der Job angelaufen ist, dann haben sich halt auf Basis von diesen Informationen die Rechner zusammendgefunden.
Also klassisch Service-Discovery.
Richtig. Mit, ja, ohne halt Swarm und Co. und sonst irgendwas. Also du brauchst letztendlich halt irgendwie ja, eine Service-Discovery, um halt, dass die halt einfach wissen, okay, der arbeitet zusammen, der läuft dann auf der Maschine, das ist dieses Netz, was an dieser Stelle einfach läuft und um die dann halt zusammenzubringen. Ja, Martin?
Ist Apache Mesos für euch irgendwie ein Thema?
Ob Apache Mesos für uns ein Thema wäre? Ich würde gerne sagen ja, weil ich mir das echt gerne mal angucken wollen würde, aber momentan noch nicht.
Die können ja auch ein bisschen locker.
Ja, ich weiß. Also ich weiß, dass da auch was mit Docker was geht und ich fände das sehr, sehr spannend, ist aber momentan noch nicht irgendwie angedacht, das irgendwie dafür einzusetzen. Momentan ist auch nicht wirklich gedacht, das, wie ich das jetzt gezeigt habe, produktiv einzusetzen. Das ist jetzt einfach mal so, was würde es in dem Bereich bringen, was müsste ich dafür machen, wenn auf einmal wer ankäme und sagen würde, wir wollen das auf jeden Fall. Also es gibt durchaus Kunden, die sich für sowas interessieren, die sagen, okay, das mit den Applikationen, das tut uns wirklich weh. Und ich habe neulich mit einem vom Max-Planck-Institut in Bremen irgendwie gesprochen und da haben sie eben wirklich das Problem, dass sie halt richtig historischen Code haben. Für die ist zum Beispiel MPI kein Thema. Für diese bestimmte Codes. Das läuft auf einer Maschine, wird gestartet, macht irgendwie ein bisschen Magie und hinterher kommt was raus. Dann kannst du dir das jetzt schon im Prinzip, wie es ist, kannst du das einsetzen. Du nimmst irgendein Queuing-System, baust vielleicht noch, wenn du irgendwie einen Sun-Grid-Engine hast und das da halt noch nicht wirklich fertig ist, baust du das halt nach, was du brauchst, um Container zu starten. Oder du nimmst ein LFS, was das irgendwie wohl schon irgendwie kann, aber ist dann halt eine Kostenfrage. Insofern, wenn du nicht diese Vernetzungsfunktionalität und sonst irgendwas brauchst, dann ist das relativ überschaubar, das ans Fliegen zu bekommen. Und der Rest ist halt ja entsprechend Vorarbeit.
Ja, danke.
Gern geschehen.
Jetzt vermissen wir den nächsten Vortragenden, René Koch. Ist er schon da?